Der Vorhang geht auf. Die ersten Popcorn-Brösel fallen auf den Boden des Kinos. Herzlich willkommen zu Projektor, dem Filmpodcast. Letzte Woche eher Laber-Podcast, heute wieder Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, wie geht's dir?
Moin. Mir geht's gut, aber heute, wie geht's dir?
Oh, danke. Thomas fragt eigentlich nie, wie es mir geht am Anfang der Folge. Wir haben keine Zeit für sowas. Mir geht's auch gut, danke. Und wir haben diese Woche richtig geiles Programm, weil wir haben hauptsächlich zwei grandios diskutierte Filme gesehen. Ob sie denn auch grandios sind, werden wir jetzt wohl erörtern. Thomas, was haben wir denn beide gesehen diese Woche?
Wir haben, auch wenn mit bisschen Abstand, weil eine Person hier im Raum ihr Versprechen nicht gehalten hat, dass wir ihn gemeinsam sehen, Konklave gesehen von Edward Berger.
Moment mal, wir haben letzte Woche drüber geredet, dass wir vielleicht zusammen in diesen Film gehen könnten, aber du hast mich ja schon abserviert und gesagt, du gehst da mit deinen coolen Friends rein. Also es war ja nie eine Abmachung, dass wir beide da zusammen reingehen.
Aber jeder in dem Scheißsaal hat auf dich gewartet. Also mir haben bestimmt 10 Leute gesagt, ja, wo ist er denn jetzt?
Ja.
Ja, und dann kam er nicht. Und ich war wirklich tiefst enttäuscht.
Ja, ich war verhindert und ich habe dann auch einen hohen Preis gezahlt. Ich habe mir den Film nämlich am Tag danach in der deutschen Fassung angeguckt.
Was du hast ihn in Deutsch gesehen.
So ist es. Und muss aber sagen, in dem Fall war es jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, ich bin ja schon ein ganz schöner Omu-Nerd und sag immer, ja, auf jeden Fall im Original gucken. Und das stimmt ja auch aus klaren Gründen, wie du kannst dem Schauspieler ja nicht die Hälfte der Arbeit wegnehmen. Und man verfälscht einfach den Eindruck, wenn man die Filme nicht im Original sieht. Aber in dem Fall, bei so einer Produktion, wusste ich schon, dass die das wahrscheinlich ganz gut machen und dass das jetzt nicht schlimm ist.
Ne? Also außerdem finde ich den Synchronsprecher von Ralph Fiennes sehr, sehr gut,
muss ich sagen. Der ist ziemlich gut, auch wenn das blöderweise bei mir eher so Komödienassoziationen weckt. Also diese deutsche Synchronstimme von Ralph Fiennes hat für mich mehr so ein, weißt du, so in Wes Andersons Grand Budapest Hotel, da ist so diese Stimmlage sehr lustig. Ja. Und manchmal hat es mich so ein bisschen erinnert und hat es mich kurz rausgeworfen, weil der Inhalt dieses Films jetzt ja nicht super lustig sein soll. Aber gut, kommen wir doch erstmal zum Film. Thomas, willst du uns ein bisschen abholen und mal erklären, was da so abgeht?
Sehr gerne. Eines Tages stirbt der Papst und alle Kardinäle, die gerade in Rom sind, werden in den Vatikan gerufen, um dort sozusagen am Bestattungsritual teilzunehmen. Und im Anschluss fällt Kardinal Lawrence, gespielt von Ralph Fiennes, das Erbe zu, dass er die kommende, den,
ah Mann, das kommende,
das ne? kommende Konklave, ist es der Hammer. Wenn ich auch sofort die Konklave sage, ist auch egal. Das kommende Konklave zu übernehmen, das heißt die neue Wahl von allen bereitgestellten Kardinälen zum neuen Papst. Und dann reisen diese an, und werden auch eingeschlossen. Das heißt, sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt, sondern sind sozusagen nur unter sich. Du hast es ganz gut gesagt, so ein bisschen so eine Among Us-Situation. Mhm.
Das Licht geht aus.
Und wenn es wieder angeht, ist wieder einer angeht, Papst. Ist eine Papst.
Dann kommt dieser Sound und man, ja. Auf jeden Fall geht es dann um diese diplomatischen Verhandlungen untereinander mit diesen, wie viel sind das? Um die 100 Kardinäle?
Boah, ja,
es
sind schon 100, ja.
Ich würde sagen, ich glaube 107. Mhm. 107 oder 106 Kardinäle. Und dann gibt es verschiedene Wahlgänge, in denen entschieden werden muss, wer der Papst ist. Und natürlich bleiben da die mächtigen Männer, die gerne Papst werden wollen, nicht zurück mit Intrigen oder Methoden, die man vielleicht nicht an den Tag legen sollte bei einer Papstwahl, würde ich mal sagen.
Ich habe es in meiner Letterboxd-Review tatsächlich so als Among Us, nur mit Männers in Rom, beschrieben, weil letztendlich natürlich der Fokus auf diese Intrigen gelegt wird. Und ich finde es auch geil, wie der Film das macht, weil es ist so nie zu sehr on the nose. Es ist jetzt nie so, ja, okay, und jetzt ist hier jeder ein Arschloch und jetzt gibt es ganz viel hintenrum Streitereien und irgendwann schafft's einer, sondern der Film macht das irgendwie so auf so eine subtile Art und so, dass du halt auch wirklich denkst, ja, so stelle ich mir das auch ein bisschen vor. Also es ist nun mal eine hochpolitische Sache und diese Gegenüberstellung funktioniert ja voll, dass du einerseits denkst, ja okay, da wird gerade der Papst gewählt und rein theoretisch soll es ja was sehr Respektvolles, Geistliches, Religiöses sein und rein theoretisch sind die ja alle gute Menschen und wollen ja das Gute in der Welt, bliblablub. Am Ende ist es halt aber trotzdem so House of Cards-Style,
ja, jeder
Macht, hat irgendwie Machtkampf. Und Machtkampf ist nie gute Menschen treffen auf gute Menschen.
Ja.
Und es ist so geil, wie Ralph Fiennes Charakter schon halt als der schöne, neutrale Schiedsrichter dargestellt wird, der doch einfach nur möchte, dass das jetzt hier gut abläuft. Und er hat auch seine Gründe, warum er ja mit dem All auch nicht so richtig was zu tun haben will. Die wollen wir jetzt mal noch nicht spoilern. Und wie er da ja aber auch reingezogen wird und wie er nach einer Weile merkt, ja scheiße, wenn die hier alle anfangen, sich mit Dreck zu bewerfen, bleib ich auch nicht sauber.
Ja.
Und es ist so spannend gelöst und es macht einfach so Bock, weil wenn mir jetzt einer erzählt, alles klar, wir gehen ins Kino und du guckst jetzt halt 2 Stunden an, wie halt so ein Papst gewählt wird im Vatikan auf fiktive Weise. Wir sagen, ja gut, kann ja ganz interessant sein, aber dass es jetzt mega spannend wird, kannst du mir nicht erzählen. Und es ist unfassbar spannend. Es funktioniert so, so gut. Und der Film kitzelt auch irgendwie alles raus, obwohl ja so viel, sag ich mal, von der Diversität dieser Geschichte gegen den Film spricht. Ich meine, wir sehen nur alte Männer. Es ist total eindimensional, was quasi so die Charakterpalette angeht.
Ja.
Und trotzdem schafft es der Film, die kleinen wenigen Mittel, die er hat, um da noch ein bisschen Spice reinzubringen, die auszunutzen.
Ne?
Also es gibt ein paar Szenen mit der Nonne und die wenigen Momente, dürfen wir nicht spoilern, die funktionieren richtig, richtig gut.
Ich finde auch, dass er auch diesen Diskurs innerhalb der katholischen Kirche so ein bisschen aufgreift. Mhm. Also dass es halt eher konservative Ansichten gibt und auch eher liberalere Ansichten, würde ich sagen. Ja, das finde ich interessant und das war auch was ich nicht erwartet habe.
Ja,
ehrlich gesagt.
Ja, viele auch so Wahlkampftaktik. Also ich fand es halt einfach spannend, dass der Film ja letztendlich einfach so ein Polit-Thriller ist, wie man es vielleicht eher so von so Filmen über irgendeine US-Wahl kennt. Aber das eben in diesem Papst-Setting. Und das ist so eine geile, unerwartete Kombi irgendwie, weil du halt Menschen, von denen du weißt, die sollten ja eben eigentlich ein Vorbild sein und die sollten ja alle tolle, gute Role Models sein, dass die sich dann halt auch scheiße verhalten, wenn es um Macht geht. Und das ist so ein gutes, also er macht natürlich damit auch eine Vielschichtigkeit auf und so einen philosophischen Teil, wo man halt denkt, okay, krass, sobald du so ein paar älteren Männern irgendwie die Aussicht von Macht an den Horizont stellst, dann passiert halt scheiße. Also und selbst bei denen, die am Anfang gut wirken. Und diese Intrigen, auch es ist einfach herrlich. Und auch zu sehen, wie das wohl funktioniert, und das scheint ja schon sehr realistisch zu sein.
Ich glaube auch, ja.
Dass bestimmte Kandidaten natürlich dann versuchen, also die gehen ja auf Stimmfang sozusagen und versuchen halt andere Leute hinter sich zu bringen und dann wechselt es aber, sobald einer halt irgendwie einen Skandal hat, klar, lassen die den wieder fallen und das wird so konsequent und eiskalt dann aufgezeigt und ich dachte zwischendrin, naja, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie es ausgeht und doch hat er mich dann noch 2-mal so um die Ecke geführt.
Ja, finde ich auch gut.
Also war schon twisty auch.
Es ist halt auch so, dass bei dem Konklave die Mehrzahl der Stimmen erreicht werden muss. Und man kennt es vielleicht, dass dann dieser in den Wahlgängen, wenn der echte Papst gestorben ist, dass dann immer der schwarze Rauch aufgeht, wenn sie sich nicht entschieden haben und dann ein neuer Wahlgang kommt. Und es geht halt so lang, bis die absolute Mehrheit erreicht ist. Und das geht hier auch ein paar Wahlgänge. Und apropos lange Wahlgänge, ich habe mal nachgeguckt, was das längste Konklave war. Was schätzt du denn, wie viele Wahltage ging das längste Konklave?
Boah, das ist jetzt sehr schwer. Ich meine, ich weiß ja nicht, was schon als lang gilt. Ich glaube, die Leute werden ja schon...
Es ist lang. Es ist wirklich lang.
Wirklich lang.
Ja.
Weil ich denke mir, die Leute werden ja schon ungeduldig, wenn es 5 Tage dauert.
Weißt ja, du jetzt, so?
Weil
jetzt so, überleg mal.
Ja, dann sage ich jetzt mal 21 Tage.
Über 1500 Tage.
Was?
Die haben extrem lange da getagt. Und es gab dann auch den Modus, dass während den Verhandlungen wurde das Dach des Palastes abgetragen, in dem sie getagt haben, weil die Sixtinische Kapelle zu dem Zeitpunkt noch nicht gebaut war. Und da wurde dann das Dach abgenommen, damit sie näher an Gott sind, um eine einfachere Entscheidung zu treffen. Und,
oh Gott.
Und sie wurden irgendwann deren Rationen nur auf Wasser und Brot heruntergesetzt und haben die da drin fast aushungern lassen. Das waren nur 15 Kardinäle. Wie können die sich 1500 Tage lang nicht entscheiden?
Wahnsinn.
Das ist komplett verrückt. Das ist wirklich insane. Ich weiß nicht genau, wann es war. Ich glaube, um 800 oder so. Das war absolut crazy.
Okay, aber sagen wir mal, in der Moderne wäre das...
In der Moderne wäre das wahrscheinlich eher unrealistisch. Aber es wird auch oft das erste Konklave genannt. Und ich hoffe, dass Edward Berger das auch noch verfilmt.
Ja, in dem Film ist halt cool, weil man so sieht, wie dann halt taktisch gewählt wird. Weil der erste Wahlgang ist dann natürlich sehr... hat eine Vielfalt an Kandidaten, die so auf ein paar Stimmen kommen. Und dann merkst du halt schon, okay, der jetzt die wenigsten gekriegt hat, der wird natürlich fallen gelassen im nächsten Wahlgang.
Das ist ein bisschen so eine Probe mäßig, ne?
Genau.
Der erste Wahlgang ist so ein bisschen so, mal aus, so ein bisschen tasten, was geht.
Genau, und dann stellen sich natürlich die Leute, die für den gewählt haben, der jetzt halt keine Chance hat, wieder hinter den Nächsten, bis der dann wieder Scheiße baut. Und da entsteht so ein schönes Katz-und-Maus-Spiel. Und ja auch, dass auch kein Ding draus gemacht wird, das fand ich auch so cool, dass Ralph Fiennes Charakter theoretisch natürlich neutral sein soll. Also er soll ja die Wahl leiten.
Ja.
Er muss ja aber in seiner politischen Einstellung oder in dem Fall religiös-politischen Einstellung nicht neutral sein und stellt sich ja auch wiederum hinter jemanden. Und da wird dann auch so diskutiert in dunklen Räumen, ja, wie schaffen wir es jetzt, den zu verhindern? Weil das können wir ja sagen, Ralph Fiennes Hauptcharakter und so die anderen sympathischeren Hauptcharaktere versuchen halt vor allem einen Mann daran zu hindern, Papst zu werden, weil der super konservativ ist. Ja. Und sie sagen, er wird sie, Zitat, 60 Jahre wieder nach hinten bringen. So, also alles, was die Kirche jetzt so ein bisschen immerhin sich modernisiert hat, würde er wieder kaputt machen und sagt halt, ja, Homosexuelle gehören hier ins Gefängnis und im Nachleben in die Hölle. Solche Sachen. Und das versuchen sie halt alle gemeinsam zu verhindern und da entsteht natürlich auch die Riesenspannung. Und du hast schon auch legit Angst während des Films, dass es am Ende dann doch so kommt, dass der es wird.
Ja.
Und dann wird es halt echt noch 5-mal hin und her gespielt, wer es denn jetzt werden könnte.
Und alles super eingefangen.
Ja.
Mit einer.
Genau, kommen wir mal zu den eher technischen Sachen, Thomas.
Also die Kameraarbeit, unglaublich. Stéphane Fontaine, mit ihm hat Berger schon mal zusammengearbeitet. Nicht bei Im Westen nichts Neues, weil da musste er einen deutschen Kameramann wählen, glaube ich. Sondern davor bei den Projekten. Und ich finde, der findet verdammt gute Winkel und so schöne Kamerafahrten in die Innenhöfe durch diese Kolonnaden von Säulen hindurch, komplett aus Marmor. Der Kontrast zwischen oft dunklem und auch hellem, weil es ist, sie werden ja eingeschlossen und alle Rollladen werden zum Beispiel auch heruntergefahren. Man kann nicht nach draußen sehen, es ist immer nur artifizielles Licht sozusagen.
Ja.
Und der hat diese dunkelroten Roben mit diesem hellen vom Marmor und dem Böden und dem, das ist so richtig, richtig gut, diesem Kerzenschein oft auch. Also verdammt gut eingefangen. Was ich aber nicht so stark fand, muss ich sagen, ist, der Soundtrack von Volker Bertelmann hat mich nicht so überzeugt, wie ich es gedacht habe.
Hm.
Weil Im Westen nichts Neues, so ein absolut schlimmer Film wird dann mit so einer experimentellen Musik unterlegt, die wirklich mega war und wo er auch verdientermaßen den Oscar bekommen hat, würde ich sagen. Finde ich schade, dass er hier nicht komplett aufzieht. Es ist mehr so diese typische Thriller-Musik. Oft ist halt was auf den Schnitt auch komponiert, finde ich. Das finde ich geil.
Mhm.
Aber mir fehlt so dieses Experimentelle, um zu sagen, okay, Volker Bertelmann kriegt nochmal einen Oscar.
Ja, ist vielleicht krass, woran man ihn jetzt natürlich auch misst nach Im Westen nichts Neues, ne? Weil ich fand es schon sehr geil und ich fand es stimmig. Aber ich weiß natürlich, wenn du sagst, ja, okay, dir hat dieses Experimentelle jetzt gefehlt, weil du ja weißt, dass er das jetzt bringen könnte, dass man dann sagt, oh, ich hätte mir gewünscht, er geht da noch ein bisschen mehr.
Ich finde vor allem, es fehlt halt, wenn du einen Oscar haben willst, musst du nochmal eine extra Meile gehen, finde ich.
Klar, genau. Aber ich fand jetzt im Sinne des Films.
Nee, also stimmig war es voll. Ich meine nur, weil ich halt gedacht habe, okay, Volker Bertelmann, komm, wir schießen direkt noch auf den nächsten Oscar hinterher.
Ja,
das wäre natürlich krass gewesen. Was aber bei Edward Berger, muss ich sagen, mit adaptiertes Drehbuch vielleicht sogar möglich wäre.
Ich glaube schon, da können wir jetzt ja gleich kurz noch dazu kommen. Ich finde, es ist ja auch so ein Classic, dass die Oscars solche Filme lieben. Also so Filme, die Oscars lieben so Biopic-Sachen, was der jetzt ja nicht ist. Also ist ja keine echte Geschichte, aber er hat ja trotzdem so ein bisschen diesen Vibe von, es ist halt sehr realistisches Kino über eine gewisse Zeit, über einen gewissen klaren Kulturkreis, sage ich mal. Und ich habe immer das Gefühl, solche Filme performen oft gut bei den Oscars.
Das ist eine Milieustudie schon fast.
Ja, ne? Oder halt dann halt auch so epische Sachen, wie wenn du halt weißt, die machen jetzt einen Film über Churchill.
Ja.
So, dann weißt du schon, der wird da nominiert, wenn der Schauspieler gut spielt. Und ich finde, ich habe schon dem Film so angesehen, okay, das ist Material, was die Oscars, wenn sie so eher konservativ denken, was in dem Fall jetzt nicht schlecht gemeint ist, sondern einfach nur so, wie es halt ist. Ist jetzt kein Everything, Everywhere, All at Once. Dann nehmen sie sowas. Und ich dachte es mir auch bei Ralph Fiennes sofort, dass das so eine typische Performance ist. Und ich finde die auch großartig. Wie gesagt, ich will da gar nicht anderer Meinung sein. Ich finde es manchmal ein bisschen langweilig, dass die Oscars dann so sich auf sowas einschießen. Aber in dem Fall ist auch verdient. Ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, ich weiß ja nicht, was in den nächsten 2 Monaten noch auf uns zukommt an männlichen Hauptrollen. Bisher war es, finde ich, jetzt nicht so krass.
Ich habe noch einen im Petto.
Okay.
Aber da reden wir irgendwann mal drüber.
Ja, aber Ralph Fiennes macht es absolut großartig und ich bin mir ganz sicher, dass er nominiert wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass typisch Oscars er das Ding auch kriegt.
Ich fände es auch toll, weil ich finde, er hat es auch mal verdient.
Voll.
Ich weiß nicht, ob das die Rolle ist, für die Ralph Fiennes einen Oscar kriegen sollte oder ob es was anderes hätte sein sollen. So Schindlers Liste zum Beispiel fand ich ihn großartig. Es ist halt ein ganz anderes Schauspiel, aber ich finde, er hat ihn schon verdient. Die Frage ist, ob er es in diesem Jahr verdient hat.
Ja, und aber da muss man vielleicht leider sagen, haben die Oscars das auch schon öfter so gemacht, dass man das Gefühl hat, den Schauspieler oder eine Schauspielerin kriegt den Oscar dann so ein bisschen als Sammelbelohnung.
Ja, das ist also, eigentlich unfair, ja, stimmt schon.
Aber es kommt zum Beispiel, was in dem Jahr lief. Das war auch so immer das Ding so bei Leo DiCaprio, der ja 8-mal nominiert wurde gefühlt und nie gewonnen hat, wo man immer dachte, boah, das war doch großartig.
Und dann kriegt er für The Revenant.
Dann kriegt er für The Revenant, wo er ja auch, er ist ja nicht schlecht.
Er ist nicht schlecht, aber es ist halt nicht seine beste Rolle.
Es ist nicht sein bester
Film. Aber du musst halt immer auf den Jahr, in den Jahren sehen, ne? Das ist halt schwierig.
Klar.
Immer. Und The Revenant war 2018?
Ja.
Also die Oscars waren 2018, glaube ich.
Ja.
Und da wären, glaube ich, noch andere Anwärter dabei gewesen.
Aber es ist, wie es ist. Genau, also auf jeden Fall Ralph Fiennes spielt herrlich in diesem Film, buchstäblich.
Ja.
Und aber auch so dieser ganze Cast funktioniert. Stanley Tucci haben wir letztes Mal drüber geredet. Der ist einfach der so ist stark. Ja. Der funktioniert immer. Ich traue dem irgendwie alles zu. Und er wirkt immer so echt. Und kann so eine tolle, der kann so eine Ernsthaftigkeit spielen, die ihn aber auch so sympathisch macht. Also das finde ich ein ganz krasses Ding bei Stanley Tucci, dass er oft so ernste auch so Charaktere spielt, die irgendwie so ein Grummeln haben, aber auf irgendeine Art ist er auch immer so nahbar und denkst immer so, der ist trotzdem irgendwie mein cooler Onkel.
Er ist halt jemand, der sehr gut Wut, so eine unterdrückte Wut so ein bisschen spielen kann, finde ich.
Ja,
weißt du? Auch, so unterschwellig. Dann auf jeden Fall John Lithgow war Lithgow war natürlich war auch gut, aber ich habe halt irgendwie mehr erwartet, dass er vielleicht ein bisschen...
Hat nicht so viel Screentime gekriegt.
Isabella Rossellini.
Geil.
Die nötige Screentime, würde ich sagen.
Ja.
Aber wenn sie da war, war sie großartig.
Mhm.
Und
ich finde, sie hat die beste Szene im ganzen Film.
Ja, definitiv.
Das macht
auch so einen schönen bisschen so Comedy Relief Moments.
Das ist ein bisschen so ein Augenzwinkern am Ende.
Und Sergio Castellito fand ich super.
Mhm.
Den... Tedesco, Kardinale Tedesco.
Ja, der macht auch richtig Spaß. Und eben nochmal kurz zurück, Edward Berger, generell kann ich mir vorstellen, dass da Regie...
Oder adaptiertes Drehbuch.
Oder adaptiertes Drehbuch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er für Regie eher belohnt vielleicht. Wird.
Ja, also fände ich auch krass.
Ja, aber da gibt es natürlich auch andere Leute dieses Jahr.
Ja,
aber
da spannend. Hätte er Two aus Two. Das wäre interessant. Genau. Ich fände es auch für Deutschland schön, wenn wir so einen großen Regisseur hätten, der so mit zwei Filmen hintereinander ausgekriegt
hat. Mal wieder so ein gutes Ding.
Ja.
Ja. Ich könnte es mir vorstellen, weil wie gesagt, ich glaube, die Oscars stehen auf sowas und die haben den jetzt so ein bisschen auf einen positiven Kicker. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass die das belohnen wollen.
Was und was man nicht vergessen darf, ist Szenografie. Ich fand gerade so das Set war so super ausgebaut. Mhm. Also am Anfang gibt es diese Szene, wo der Papst halt eben tot ist und dann nehmen sie ihm den Siegelring ab. Mit den zwei gekreuzten Schlüsseln des Petrus so. Und man denkt sich wirklich so, okay, ist das, also läuft das genauso ab? Weil es sieht so gut realistisch aus, dass man wirklich sagen könnte, okay, diese Schatulle, wo ich jetzt gleich diesen Ring rein tue des Papstes, die sieht halt vielleicht genauso aus. Vielleicht ist es auch nicht, aber das ist halt gut umgesetzt, das ist stimmig. Und Kostüm finde ich großartig.
Ja.
Ich meine, sie haben natürlich mit den Kardinalsroben, also muss man jetzt nicht so viel machen, ne? Das sind alles gleiche Outfit, aber ringsherum funktioniert es super, finde ich. Und ich finde es unglaublich, dass der Film genauso viel gekostet hat wie im Westen nichts Neues.
Krass.
Also beide haben 20 Millionen Budget, was extrem wenig ist, finde ich.
Ja, ist für das relativ wenig, was da rüberkommt.
Ich finde es aber eher krass, dass im Westen nichts Neues nur 20 Millionen gekostet hat. Das finde ich eigentlich krasser, aber... Ja, ich fand also Konklave auf jeden Fall sehr sehenswert.
Was ich noch an Konklave einmal loben will, ist, dass ich finde, sie hätten sich ja sogar darauf ausruhen können, dass dieser Thriller so gut funktioniert und dass diese ganzen politischen Machenschaften, dass das halt Spaß macht, sich das anzugucken und man danach sagt, boah, das war richtig nice, war irgendwie so ein nicer Krimi.
Ja.
Und dann hätten sie es halt irgendwie zu Ende bringen können und gut wäre gewesen.
Ja.
Ich will aber wirklich auch noch loben, und da kann ich jetzt natürlich nichts spoilern, aber dass der Film für mich auch wirklich da noch eine tolle Botschaft hatte, gerade halt in diesem ganzen Gewand von, okay, es ist halt ein Film über Kirche, es ist ein Film über das Nonplusultra der Kirche.
Ja.
Und natürlich ist es dann ja auch irgendwo ein heißes Eisen. Ich meine, ich habe den Film jetzt halt als, ja, würde ich sagen, Atheist geguckt aber du hast ja auch Leute im Kino, die gehen da rein, weil sie natürlich super katholisch sind und sagen, oh, da kommt ein Film über Papstwahl, das will ich mir natürlich angucken.
Ja.
Deswegen, die wussten ja, das ist ja auch ein spannendes Thema, wie transportierst du überhaupt so die, ich sag mal, die katholische Politik in diesem Film. Und ich finde, da sind sie auch einfach tolle Wege gegangen, so subtil einfach so Denkanstöße reinzugeben und so eine neue Perspektive auf, wie könnte es denn laufen, wenn da mal die Richtigen am Start sind? Wovor müssen sie sich selbst beschützen? Welche Wege müssen sie gehen? Wie weit müssen sie sich noch entwickeln? Da wird schon viel aufgemacht. Subtil, aber gut.
Man könnte meinen, genau aus diesem Grund kommt heute bei mir der Roman an, der zu Weihnachten verschenkt wird. Aus genau diesen Gründen.
Wahnsinn.
Ja. Kann ich ja dann mal erzählen, wenn es soweit ist, was die Person darüber denkt. Ich denke aber, die Person kennt sich sehr, sehr gut mit der Papstwahl aus.
Mhm.
Immer so ein Riesenfan, wenn der Papst stirbt.
Oh,
und auch eher da konservativ. Ich bin mal gespannt.
Mhm.
Und ich habe noch eine letzte Frage, Dominik.
Ja.
Was wäre dein Name, dein Papstname, wenn du das Pontifax annehmen müsstest?
Wes.
Wesh oder Wes?
Wes der Erste.
Wes der Erste.
Was wäre dein Name?
Thomas. Nee, ich finde aber ganz geil, weil Thomas ist ja der Ungläubige in der Bibel.
Ja.
Das ist ein bisschen nice so. Aber Thomas gab es sicherlich schon.
Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus. Ich kann mich hier nur blamieren in dieser Folge.
Also Wes wäre, glaube ich, der Erste, ja.
Echt?
Ja.
Ja.
Also ein Kumpel von mir, der würde sich immer gern Gambrinus nennen, weil Gambrinus ist der Schutzpatron der Bierbrauer.
Ah ja.
Und das finde ich halt auch geil. Du wirst dann Papst und alle denken so, boah, geil, jetzt haben wir einen neuen Papst und dies, das, der ist jetzt ernst. Und dann kommt er raus, Papa Gambrinus. Und der predigt dann da seine Atzen da weg. Weißt du, was ich meine?
Schon schön. Predigt da seine Atzen weg. Okay, lass uns noch zu einem kleinen, das nächste Thema ist etwas prekär. Lass es uns kurz halten. Aber Thomas und ich waren ja eben diese Woche beide in unterschiedlichen Vorstellungen in Konklave. Thomas im englischen Original mit Untertiteln, ich in der deutschen Fassung, 2 Tage hintereinander. Und wir hatten interessanterweise beide ein kleines Problem im Kinosaal. Thomas, möchtest du kurz erklären, was dir nicht so gut gefallen hat an deiner Kino-Experience bei Konklave?
Hinter mir saßen Menschen, die in so einem Film, der auch sehr viele ruhige Momente hat, irgendwie ein Problem damit hatten, selber ruhig zu sein.
Mhm.
Und das fand ich ein bisschen verrückt, weil da gab es wirklich Situationen, wo ich mir gedacht habe, nee, jetzt reicht's. Also es war wirklich ganz, ganz, ganz knapp davor, dass ich mal was gesagt habe, was ich normalerweise irgendwie nicht mache. Ich glaube, da sind wir ähnlich.
Ja.
Aber irgendwie hat es mich da genervt. Aber ich glaube, deine Erfahrung war schlimmer. Aber
was war denn die Art, was meinst du denn, wie haben sie sich denn, was war der Grund, dass sie nicht ruhig sein konnten?
Keine Ahnung, es war einfach ein constant Chatter. So ein bisschen, wie wir letzte Woche gesagt haben, dass es einfach Leute gibt, die vielleicht sich so wirklich eine Minute vor dem Kinostart treffen und dann die kompletten Trailer durchreden, okay, aber dann das Gespräch, weil sie sich irgendwie seit, keine Ahnung, einem halben Jahr nicht gesehen haben, durchziehen in den Film oder so.
Aber die haben doch jetzt nicht
mehr. Und die haben halt auch richtig viel gelacht.
Okay.
Also okay, es gibt ein, zwei Momente in dem Film, wo man auch mal kurz lacht, weil es auch mit Absicht so einen kurzen, wie gesagt, so einen Comedy-Relief-Moment gibt.
Ja.
Comic-Relief heißt das übrigens, nicht Comedy-Relief, ich bin irgendwie durch gerade. Comic-Relief-Moment.
Ja.
Und da finde ich es okay, aber es gibt halt so andere Szenen, ja okay, keine Ahnung, es ist halt genau das. Also das wird halt so gemacht. Und ich finde halt ein bisschen Ernsthaftigkeit kann man da sagen. Es gibt halt Situationen, die in der katholischen Kirche natürlich dumm sind und man das darüber auch lustig machen kann, aber das ist ja, der Thriller soll ja schon ein bisschen Spannung erzeugen und dann sollte man vielleicht halt auch nicht über alles lachen. Es kam mir so ein bisschen vor, wie wenn du so eine Schulklasse in diesen Film geschickt hättest, weißt du?
Mhm.
Das fand ich ein bisschen schade.
Das ist halt so spannend, weil das ist ja, theoretisch war das ja immer noch die erste Spielwoche von dem Film, ne? Also
genau,
du warst am Montag, du warst am Dienst, genau. Also wir sind ja noch in dem Zeitrahmen, wo man jetzt in den Film auch nicht reingeht, weil man nach 5 Wochen mal irgendwas gehört hat und den sich jetzt halt noch anschaut, weil man es nicht verpassen will, aber eigentlich gar nicht so Bock drauf hat. Keine Ahnung. Also man müsste ja meinen, da gehen die Leute rein, die sich da jetzt drauf gefreut haben und die ja halt auf dem Schirm haben, dass das wohl ein toller Film sei.
Vor allem, da wurde ja auch richtig viel betrailert. Also ich denke mal, die Leute, die den im Trailer gesehen haben, die haben halt vor allem deswegen auch Bock drauf bekommen.
Voll.
Der lief jetzt bestimmt 5, 6 Wochen im Trailer.
Ja.
Und das war auch der Grund, warum ich den wieder auf den Schirm bekommen habe.
Ja.
Ja, wie war es denn bei dir? Ich glaube, bei dir war es nochmal ein bisschen anders.
Ja, ich muss aufpassen. Ich war wirklich absolut in Rage danach. also was heißt absolut in Rage? Ich war natürlich auch begeistert von dem Film und ich habe mir das jetzt auch nicht komplett vermiesen lassen. So, ich konnte absolut trennen, dass ich da gerade einen geilen Film gesehen habe und mir das Spaß gemacht hat und ich happy bin mit der Experience. Und ist jetzt nicht so, als hätte es mir das ganze Erlebnis versaut. Aber trotzdem kann ich es einfach nicht verstehen und ich will mich jetzt natürlich nicht zu sehr in Rage reden, weil wir sind ein Kinopodcast, wir wollen Werbung fürs Kino machen letztendlich. Also wir wollen den Leuten da draußen unsere Leidenschaft am Film teilen und sagen, hey Leute, geht ins Kino, es macht voll Bock und geht vor allem ins Artsy-Kino und nicht nur in irgendwie Transformers 18 ja. Teil 1.2.
Das ist auch dein Lieblingsbeispiel, ne?
Transformers ja. 18. Auf jeden Fall, deswegen ist es natürlich so ein bisschen doof, weil jetzt habe ich schon so einen Moment, wo ich mich wirklich so in Rage begeben habe, dass ich mir denke, was ist denn los mit euch? So, also weil du hast mal, ich fand es toll, du hast diesen Vergleich aufgemacht. Wir hatten es irgendwann ja schon mal in der zweiten Folge oder so von Leuten, die im Kino reden. Ja. Und du warst so ein bisschen so, nach Riefenstahl war das. Und dann sagst du, ja, gerade bei älteren Leuten hat man vielleicht das Gefühl, dass sie so ein bisschen den Bezug verloren haben, dass das jetzt gerade nicht das Sofa ist. Also, dass du eben gerade nicht auf deinem eigenen Sofa zu Hause irgendeine langweilige Doku guckst und dann halt mit deinem Partner oder deiner Partnerin einfach drüber schnackst, ja. Sondern du bist halt im Kino und schon, ich meine, das wirkt jetzt total aufgebauscht, aber das ist ja schon so ein sacred space ist. Also, das ist halt ein Kino und da geht man hin und dann wollen da alle Leute zusammen einen schönen Film gucken. Und es ist ja eine kulturelle Experience.
Ja, mega.
Deswegen will ich ja auch nicht zu pedantisch sein und ich will ja auch nicht sagen, man muss, man kann ja anderer Meinung sein als ich. Ich kann ja nicht sagen, man hat im Kino immer die Schnauze zu halten und fertig aus, weil es ist eine soziale, kulturelle Interaktion. Und ich muss mich dem unterordnen, dass ja auch Leute sagen, hey, ist doch nett, wenn der volle Kinosaal dann natürlich manchmal auch ein bisschen reagiert und da mal gemurmelt wird und da gelacht wird, ist doch super. Aber was da am Dienstagabend los war, der Saal war jetzt nicht super voll, also es war so eine so durchschnittlich besuchter Dienstagabend halt. Und da wurde geschwallt, so ein paar Reihen hinter, ich habe mich relativ weit vorne in die Mitte gesetzt und so wirklich so 8 Reihen hinter mir. Und das sagt ja nochmal vieles, weil wenn du direkt in der Reihe hinter dir Gelaber hast, klar, dann denkst du auch so, scheiße, hätte ich mich mal woanders hingesetzt, jetzt sitze ich hier bei den Labertaschen.
Ja, sowas bei mir wahrscheinlich eher.
Genau. Und ich hatte hinter mir so Leute, die waren ruhig. Allgemein auch wieder viel älteres Publikum und da muss ich leider wieder draufhauen, dass die halt viel einfach so generell leise reagiert haben. Das ist aber der Teil, mit dem ich mich noch arrangieren könnte. Also die sind halt viel so am Rummurmeln und so, weißt du, so wenn so was Krasses passiert, dann sind sie halt, dann wird halt reagiert. So wie bei Riefenstahl eigentlich. Das ist was anderes. Und 8 Reihen hinter mir, vielleicht sogar noch weiter. Ich glaube, der saß wirklich so im
20.
Who knows? Also das ist wirklich weit hinten saß ein Typ, also ich habe eine männliche Stimme vernommen und es hörte sich so an, als sei die Person halt einfach mit seiner Partnerin oder seinem Partner da, keine Ahnung, hat halt mit einer Person interagiert. Und der hat es geschafft, an Stellen dieses Films sowas rein zu kommentieren, wo du halt wirklich, es tut mir leid, nicht nur dachtest, hä, sei bitte ruhig, sondern auch, bist du doof?
Ja, es ist halt Kommentar.
Also, es ein war Kommentar ein,
genau, ist was anderes als eine Reaktion, finde ich.
Danke,
ein Kommentar ist immer so, als würde der Film nicht alleine stehen.
So ist es nämlich, als bräuchte der jetzt noch diese Einordnung live von dir. Und ich weiß nicht, ist die Person öfter im Kino? War die zum ersten Mal im Kino? Und ich will ja, ich bin wirklich in so einem Zwiespalt. Ich will auch nicht unnötig hart sein und Leuten hier ihre Kino-Experience malig reden. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass du in so einem Drama drin sitzt, wo spannende Elemente sind und du versaust den anderen. Also brechen wir es mal kurz runter.
Die Spannung
war. In Konklave gibt es 3, 4, 5 Momente, wo natürlich so eine Intrige langsam ihren Höhepunkt findet, ne? Und das merkst du ja, wenn du den Film guckst.
Klar,
du weißt, natürlich. Jetzt passiert gleich was.
Ja.
So, und was passiert? Die Kamera wird so ein bisschen mehr intens, die Musik geht ein bisschen runter, ne? Es kommen so ein bisschen Geigen in so einem Dicke. Und dann weißt du, ja, jetzt explodiert halt gleich was, sozusagen.
Ja.
Und alle sind ja so du ziehst die Schultern hoch und dann kommt der Moment des Reveals oder auch mal der Fake-Nicht-Reveal.
Ja.
Und in dem Moment sagt er ungelogen, Zitat, oh, jetzt kommt's raus. Und ich war so. Und das war das erste Mal. Und ich dachte, in dem Moment, da war ich noch so lustig. Also ich musste fast lachen. Ich
dachte, Bro, was ist das mit dir? Halt komplett verrückt.
Ne? Komplett verrückt. Man
rechnet mit sowas nicht.
Und dann kommt halt 10 Minuten später die nächste Szene von dem Kaliber. Und dann sagt er, Zitat, oh ja, jetzt findet das.
Oh, jetzt hat das gleich.
Jetzt hat das gleich. Und dann war ich, und das dachte ich mir schon so, Bro, wir sind jetzt so eine Stunde in dem Film. Er geht noch eine Stunde. Let's not do this, ne? Und dritte Szene, wieder spannender Moment, du wirst wahrscheinlich genau wissen, um welche Szene es geht. Er sitzt da, guckt auf ein gewisses Gerät Und dann, Spannung spitzt sich zu, der ganze Saal ist ruhig, alle halten den Atem an und der Typ wieder. Oh ja, jetzt liest das gleich. Und dann war ich auch kurz davon, da muss man auch wissen, auch wenn ich wahrscheinlich gerade anders rüberkomme, weil ich hier gerade wirklich ein bisschen aggressiv bin, ich bin auch absolut nicht der Typ, der da Leute jetzt wirklich auscallen würde oder der im Kino dann was sagt. Also eben, das wäre ironisch, ich will ja erst recht nichts sagen. Aber ich war so kurz davor, mich in meiner fünften Reihe da vorne so nach hinten zu lehnen und einmal halt so zu machen, was ich übelst peinlich finde. Und das bin einfach nicht ich.
Es kommt drauf an, es gibt halt, weißt du, ich glaube, es gibt viele Situationen, wo mehrere Leute von uns in einem Saal sitzen, gefühlt.
Ja.
Und keiner traut sich. Und wenn einer einfach mal sagen würde, Jungs, komm jetzt.
Ich muss tatsächlich die Person, ich habe mir das danach auch wieder überlegt, weil ich dachte, naja, hättest du ja auch was sagen können. Klar. Ich denke mir, die Person, die ich aber am meisten in Verantwortung stellen würde, ist die Begleitperson. Weil offensichtlich hat dieser Mensch, war ja mit einer anderen Person im Kino.
Ja, die haben beide überhaupt kein Taktgefühl.
Genau, aber die andere Person, die hat nie was gesagt. Und dann muss ich mich doch fragen, wäre es nicht möglich gewesen, dass seine Begleitperson halt irgendwann mal so sagt, so, hey, komm. So, irgendwas, yeah, irgendwie so versucht so, ihn, oder so mal so auf den Oberschenkel tätschelt und sagt,
so, jetzt ist aber mal gut, gell. So,
also, und das würde ich halt machen. Also, wenn ich mit jemandem ins Kino gehe, und vielleicht, keine Ahnung, lass die Konstellation sein, die Person ist nicht so oft im Kino, und das ist mehr so ein bisschen so eine Unschuld irgendwie dann würde ich halt der Person, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen so, ja, okay, so mal so ein bisschen tätscheln und sagen, so, komm, jetzt sei mal bitte ruhig, so die anderen Leute, mir wäre es so peinlich.
Ja,
und falls ihr beiden das hört, was ich nicht glaube, dass ihr unseren Podcast hört, will ich jetzt einfach nur freundlich sagen, ich verzeihe dir, aber sei doch beim nächsten Mal bitte ruhig, weil das ist ein Bereich, da verstehe ich, also den möchte ich nicht diskutiert haben. Dass meine Meinung grundsätzlich sehr radikal ist, also dass man wirklich komplett ruhig ist im Saal, da kann ich von absehen. Also da kann ich natürlich sagen, okay, klar, wenn du es anders siehst, fair. Ich bin ja nicht der Chef hier.
Ja.
Aber dass man kommentiert,
ja, das
ist verrückt, für mich ist ja einfach das, was, ein Unding.
Das ist ja auch dieses kulturelle Ding, was das ja irgendwie Kino behält gerade, ist dieses, Kino wird immer einen Platz in unserer Gesellschaft haben, weil die Leute sich, glaube ich, wieder danach sehnen, irgendwo hinzugehen, mit Leuten sich zu verabreden. Und dann hast du dieses, keine Handys, keine Gespräche und du schaust den Film in kompletter Ruhe, den du noch nicht irgendwo streamen kannst, das ist auch sehr wichtig, sondern du schaust etwas, was einfach da ist und nur dort stattfindet, zeitlich gebunden. Das heißt, du hast auch nicht die Möglichkeit, Pause zu machen, gar nichts. Und ich glaube, das ist erstrebenswert, aber dazu gehören ja auch Reaktionen dann. Natürlich, du bist gerade in diesem Moment, aber Kommentare finde ich krank, weil es ist ein Film. Und da gibt es ja gerade diese Diskussion, da gibt es eine Person, die bei dem neuen Wicked-Film vor dem Film sagt, Guys, this is a movie, not a sing-along. Sing-along, please the fuck up, mäßig.
Ja.
Und das ist halt einfach stark. Also das ist halt genau das, was man dann macht, so am Anfang diesen Call, weil halt alle sonst mitsingen.
Ja.
Das ist halt irgendwie ein bisschen überspitzt, aber das trifft es eigentlich manchmal genau.
Und mitsingen fände ich noch fair, weil
Musical, ja, aber der Musical ist was anderes. Aber ich kann schon verstehen, dass manche Leute es trotzdem nervt.
So, aber ein Papstwahl-Polit-Drama-Thriller ist auf jeden Fall nicht der Film, den du kommentieren musst.
Nee.
Und vor allem, ihr müsst, ich hoffe, ich habe es klar gemacht, wie es war, weil es ja wirklich so Momente waren, wo es lächerlich war, was zu sagen. Wo es wirklich, also was ist denn das? Und was ist denn das Bedürfnis dahinter? Also ich würde schon so weit gehen, das hat doch auch so Mansplainer.
Nee, das hat vor allem was nach außen.
Elemente, so dieses, alle wissen es doch gerade, genau, alle wissen es gerade, alle gucken diesen Screen an und oh sorry, es geht gerade 2 Stunden nicht um dich.
Ja.
Weißt du? Und dann musst du in dem spannendsten Moment sagen, oh ja, jetzt kommt's raus.
Ja, vor allem ist es ja auch mega offensichtlich, die Leute wissen es ja. Das ist dann immer, ich glaube, die Leute denken vielleicht kurz so, dass sie jetzt die einzigen Personen sind, die es gerade checken.
Ja, ja, genau.
Und das ist halt
schlimm. Schlimm. Und da war ich wirklich einmal so kurz, ich hatte halt so ein intrusive thought, das würde ich nie tun, aber mich halt so umzudrehen, zu sagen, ach was, krass, echt jetzt, oh, jetzt passiert gleich was, ist nicht wahr.
Du drehst es um, jetzt hat das.
Jetzt hat, genau, danach so,
jetzt hat das rausgefunden.
Okay, ich würde mich nun wieder beruhigen, ich glaube, ich habe meinen Punkt klar gemacht, es ist wirklich lästig, auf der anderen Seite will ich auch niemand abschrecken, geht ins Kino, habt eure Erfahrungen und ja, nochmal, Kino ist ein kultureller, sozialer Ort und natürlich darf es Reaktionen geben. Ich persönlich mag es halt, wenn man einen Film guckt und da so richtig reinzonen kann, weil ich Filme liebe und weil mir das irgendwie so eine heilige Erfahrung ist, aber ich verstehe natürlich, dass das Menschen auch anders sehen und mal gern kurz was kommentieren, also kommentieren im Sinn von zu ihrem Partner leise so, ah krass,
bla, bla, bla. Ja, ja, klar.
Das ist okay, aber bitte, bitte, bitte nicht sowas sagen so wie,
laut.
Oh, jetzt kommt's gleich.
Ja, vor allem so laut auch.
Ja, genau, halt wirklich laut, durch den ganzen Saal. Nochmal, er saß 10 Reihen hinter mir.
Wie würdest du eigentlich dazu stehen, wenn wir im Kino Obladen verkauft hätten? Zu diesem Film. So eine Packung Obladen.
Wäre schön gewesen.
Ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie so geil. Stell dir vor, du kriegst so diese Popcorn-Tüte, sieht aus so wie dieser Kardinalshut, weißt du, der hohe. So für die Predigten. Dann ist unten wie so bei so diesen typischen Stapelchips, kannst du dir da so deine Obladen rauslassen. Und dann gibt's da so dieses, und dann hast du so dieses Getränk, was von außen aussieht wie Rotwein oder wie Wasser, und wenn du es trinkst, ist es aber Wein oder Wasser, weißt du so?
Ja.
Das ist mehr so ein Kirchending.
Die neuen Stapelobladen von Lorenz.
Und dazu aus Wein Wasser. Wasser aus Wein.
Wir machen aus Wein Wasser.
Wie diese Pepsi Max oder was ist das im
ja,
diese Cola Zero, wo die dann das so rausziehen, die so, oh mein Gott, ist das doch eine Cola Zero, Mann? Und das ist aber dann so, oh mein Gott, Jesus, du hast da etwa gerade Wein draus gemacht? Weißt du, so mäßig? Das wäre so geil einfach. Ich glaube, wir würden viel mehr Leute kriegen, einfach, wenn wir Obladen mit Wasser und Wein
verkaufen. Aber nur bei Conclave,
nur bei Conclave. So ein
Special.
Ja. Und man geil. Wird auch eingeschlossen im Saal. Also man geht rein und man darf dann auch nicht mehr raus. Kein Kontakt zur Außenwelt. Handys werden abgegeben, alles. Mhm. Die letzten Zigaretten werden geraucht, bevor man in den Saal geht.
Danke für dieses Bild, Thomas. Wollen wir weitermachen?
Ja, gerne.
Also, ich habe noch einen weiteren Film schauen dürfen diese Woche, gestern. Und es ist super spannend, weil wir haben diesen Film auch schon angekündigt die letzten Wochen als, ich würde sagen, einer der am kontroversesten diskutierten Neustarts der Wochen. Weil über diesen Film streiten sich die KritikerInnen und die Fans bis zum geht nicht mehr. Du hast wirklich das Gefühl, egal wo der gezeigt wird und wenn dann Reviews gemacht werden oder irgendwie eine Benotung stattfindet, dann kriegt der eine 2,5 oder 3, weil die Hälfte ihm eine 1 gibt und die Hälfte ihm eine 6. Und du hast wirklich, ich habe noch nichts von diesem Film gehört, wo jemand meinte, ja, war in Ordnung.
Fair. Ich habe gestern die erste Review gelesen, wo es 2,5 von 5 gab.
Ach was, okay. Also man sieht selten so, ja, war ganz okay, sondern man sieht, was ist denn das für ein Schrott? Oder man sieht, bahnbrechendes, innovatives Kino. Sowas gab es noch nie.
Aber worum geht's denn?
Tierisch geil. Ich habe gesehen Emilia Perez. Und in Emilia Perez geht es zunächst mal um eine Anwältin, die sehr gut in ihrem Job ist, aber sehr, ich sag mal, underrated wird. Sie arbeitet halt für ihren Chef und sie darf da halt die Verhandlungen führen. Und es wird schnell klar gemacht, sie hat's drauf. Aber sie kriegt auch nicht die Anerkennung, die sie dafür verdient hätte. Geschweige denn das Geld,
was sie dafür. Ist sie Staatsanwältin oder ist sie so eine normale Anwältin eigentlich?
Sie ist eine, ja, schwierig zu sagen. Sie ist einfach eine Anwältin. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so groß drauf eingehen kann. Sie ist Anwältin.
Okay.
Genau. Und dann passiert einfach relativ schnell was Mysteriöses. Also wir kriegen halt so ein kurzes Intro im Film, um einfach zu zeigen, okay, sie hat's drauf, aber sie ist so ein bisschen stuck. Sie hat nicht viel Kohle. Sie würde da natürlich gerne raus. So. Und dann geht sie geht so nach einer Gerichtsverhandlung, die sie gewonnen hat mit ihrem Chef. Also ihr Chef hat sie für sie gewonnen und man sieht aber, dass sie eigentlich die Arbeit macht und die Lorbeeren kriegt. Ja. Und dann geht sie so auf die Toilette und guckt sich so im Spiegel an und ist so voll so, ja, wie lange machst du die Scheiße hier noch? Also hat eigentlich so einen Moment von, ach, leck mich doch alle. Und genau in dem Moment klingelt das Telefon. Und sie geht ran und dann sagt einfach eine mysteriöse Stimme so, möchtest du reich werden? Sehr reich und halt einfach so ein krasses Angebot. Und du hörst natürlich, ist auch unheilvoll. So, also bestimmt soll sie irgendwas Illegales machen. Aber sie ist natürlich hooked, weil sie ja gerade eben dachte so, boah, ey, ich halte sie nicht mehr lang aus. So, ich bin mit dem Rücken zur Wand, ich brauche mehr. Und sie ist halt irgendwie intrigued. So. Und dann sagt die Stimme am Telefon einfach, ja, komm in 10 Minuten raus zum Zeitungskiosk. So, und dann reden wir. Und sie überlegt kurz, dann kommt kommt nochmal eine kurze Sequenz und dann geht sie tatsächlich raus und dann wird sie aber gekidnappt sozusagen. Also plötzlich Sack über den Kopf, ins Auto geschleift und sie denkt sich so, oh Gott, jetzt bin ich am Arsch. Und es stellt sich heraus, ihr neuer Klient ist der krasseste Drogenkartell-Boss Mexikos, also wirklich der Typ. Dann wird sie zudem irgendwie in so ein Auto geschleift oder in so einen Truck, besser gesagt, und hat ja eben die Augen verbunden gehabt, weiß nicht, wo sie ist, sie ist völlig, ne, völlig verstört. Und er fragt dann so, weißt du, wer ich bin? Und sie noch so, ah, nee. Und dann wird's revealed und dann wird auch klar, dass er wohl echt ein krasser Endboss ist, so, und sie weiß sofort, jetzt stecke ich in der Scheiße.
Endboss ist auch so geil. Ne?
Und sie denkt, jetzt werde ich wahrscheinlich hier gleich abgemetzelt, und dann sagt er, okay, ich habe ein Angebot für dich, was dir so viel Geld bringt, dass du nie wieder arbeiten müsstest, aber du kannst auch alles machen, was du willst, und legt dir, ne, so den Umschlag hin. Ja. Sie guckt drauf und ist halt direkt so, alles klar. Und ja, was muss ich denn machen? Und dann sagt er, nee, du kannst jetzt annehmen und dann bist du drin. Also sobald du...
Das ja, du musst zusagen, bevor du weißt,
genau,
was abgeht.
Genau. Ja. To listen is to accept, sozusagen.
Ja. So wie bei Matrix.
Genau.
Entweder du wachst also, auf und hast alles vergessen, ja. Oder du siehst beyond.
Guter Vergleich, genau. Und dann sagt sie tatsächlich, ja, das wird nicht so lange erörtert. Da dachte ich kurz so, okay, hat jetzt wenig gebraucht.
Machen wir.
Aber man glaubt es ihr dann auch nachträglich, weil sie halt echt mehr will. So. Und sie steckt in der Scheiße und sie sucht Lösungen.
Ja.
Also sie ist desperate. Und dann kommt raus, und das ist natürlich dann erstmal, wenn man es nicht schon aus der Vorberichterstattung wüsste, ein krasser Twist nach 10 Minuten. Dieser krasse Drogenboss hat die Idee, er möchte eine Frau werden. Und dann sagt sie halt auch so, hä, aber ich bin doch Anwältin. So, bin ja keine Chirurgin, was willst du jetzt von mir? Und dann sagt er, naja, du musst jetzt halt dafür sorgen, dass ich irgendwo meine Operation krieg, was ja keine Behörden mitbekommen. Also du musst quasi einen ganz secret Ort finden und du musst jetzt hier so das ganz, ganz clever planen, hintenrum mit irgendwelchen schwarzen Zahlen, die nicht offiziell auf dem Papier vorkommen dürfen. Und du musst mir das jetzt halt klar machen, weil ich werde ja überall gesucht. Und sobald mein Name irgendwo auftaucht, dann nehmen die mich ja fest, weil er ist ja im ganzen Land und eigentlich auf der ganzen Welt. Dann hat er einen Haftbefehl. Ja. So. Und dann merkt sie, ah, alles klar. Und dann sagt er sofort, du hast alles Geld der Welt, es ist absolut limitless, so, ich stelle dir alles zur Verfügung, aber du bringst mich hier weg. Und dann denkst du natürlich am Anfang, Alter, cleverste Heist-Movie-Strategie, dass so ein Drogenboss sich denkt, wie werde ich unkenntlich in Zukunft, ich lasse mich geschlechtsumwandeln. Denkst du, das wäre nur der Twist von...
Aber das ist ja nicht jetzt, die Motivation.
Genau, ist eben nicht die Motivation, da twistet er gleich nochmal. Und genau, dann kommt halt raus, nee, er wollte halt wirklich, also es ist halt
schon
einfach
immer, ne?
Er wollte schon immer eine Frau sein, und er hat dieses Leben halt gelebt, und dann wird auch gleich so ein deepes Fass aufgemacht, dass er halt, er wurde zum mächtigsten Drogenboss und er hat ganz viele schlimme Sachen gemacht, aber halt auch nur, weil die Welt ihm das so, weil er halt auch da aufgewachsen ist in dieser kriminellen Welt, und er, da wird auch so ein schöner kleiner Anstoß gegeben, dass eben diese männlich geprägte Welt, in der er da aufgewachsen ist, die hat ihm diese Gewalt beigebracht, diese Brutalität, und gleichzeitig hat er sich immer falsch gefühlt, und jetzt ist es endlich an der Zeit auszusteigen, und er will alles hinter sich lassen und dann als Frau ein gutes Leben leben. Und das, diese Philosophie packt der Film auch immer wieder an, und das hat mich extrem abgeholt, wozu man jetzt nicht weiter, ab jetzt müssen wir eigentlich den Schnitt machen. Ich kann nur noch sagen, sie willigt eben ein.
Ja.
Und sie machen das. Er ist übrigens auch noch verheiratet. Seine Frau wird gespielt von Selena Gomez. Und er hat auch zwei Kinder. Und das ist natürlich dann auch ein ganz spannender Teil des Films, wie sie das lösen.
Ja.
Also wie passiert es dann? Weil er wird offiziell, das verrate ich noch, sie täuschen dann seinen Tod vor.
Ja.
Das ist im Prinzip dann der erste Höhepunkt.
Ja.
Und ab da würde ich jetzt aufhören mit der Inhaltsbeschreibung, was frech ist, weil es passiert noch so, so viel. Ultra viel. Und um diesen Film zu empfehlen, würde ich es eigentlich alles gern sagen, aber natürlich auch nicht, weil ich denke mir so, guckt euch den Film an.
Aber man muss sagen, ist schon wichtig zu sagen, dass es ein Musical ist, ne?
Genau, da wäre ich jetzt weil, natürlich weiter.
Das Umgehen geht der Film in der Werbung sehr krass.
Genau, das ist krass. Es ist ein Musical. Ich habe in meiner Review geschrieben, es ist ein Gangsterfilm trifft Telenovela, trifft Beziehungsdrama, trifft Musical, trifft Thriller. Und da sind wir eigentlich schon beim Punkt, dieser Film macht was, was noch kein Film davor gemacht hat, sage ich jetzt einfach, oder ich habe ihn halt nicht gesehen, aber niemand im Mainstream-Kino hat sowas schon mal gesehen, und da geht's halt los. Also, das meinte ich ja gerade, ich will eigentlich den Leuten, die sich vielleicht denken, oh ja, könnte ich mir angucken, die will ich jetzt eigentlich noch supporten und sagen, Alter, ich würde euch noch so gern so viele weitere coole Details verraten, die dieser Film anpackt, weil es so Bock macht, aber natürlich wohlwissend jetzt hier gerade als Filmpodcaster, der wird halt auch der Hälfte unserer Hörerinnen überhaupt nicht gefallen wahrscheinlich, weil das halt einfach gerade die Statistik ist, dass die Hälfte sagt, was für ein Bullshit, und irgendwo verstehe ich es natürlich, teilweise aber auch nicht, möchte ich kurz erklären. Auf der einen Seite musst du dich halt drauf einlassen können, dass es hier gleich 5 Genres auf einmal sind, und wenn dir jetzt von diesen 5 Genres 3 nicht gefallen, ja, dann bist du halt nicht gut bedient.
Problem, ja,
wenn es ist ein Gangsterfilm, wo dann auch wirklich später halt klassische Gangsterfilmmotive passieren, also so über so Drogenkartell-Boss-Sachen. Es ist gleichzeitig so eine Art Beziehungsdrama und eben ein Musical. Und auch wirklich so eine Art von Musical, die vielleicht ja auch, wo jetzt vielleicht auch so ein kleines kulturelles Problem kommt, weil er da eben sehr südamerikanisch ist. Mhm. Ne? Und ist ein bisschen wie bei, kann man vielleicht vergleichen, wie wenn wir jetzt über einen Bollywood-Film reden würden, wo halt der Mitteleuropäer sagt, ja, was ist denn das eigentlich?
Nicht unsere Sehgewohnheiten, ne?
Genau, einfach nicht unsere Sehgewohnheiten. Und ich glaube, da hat der Film auch zu Unrecht dann Kritik gekriegt, wo ich sage, boah, Leute, da habt ihr aber auch gerade einfach einen sehr schmalen Horizont. Also den Film jetzt schnell abzutun als Bullshit, sehe ich wirklich überhaupt nicht ein.
Ich glaube, ich finde es halt die Frage, ist es der Anspruch von dem Film, nur in einer bestimmten Region zu funktionieren oder nicht?
Nö, bestimmt nicht.
Weil das ist ja dann schon, weil das ist ja schon was anderes.
Ja, ja, natürlich.
Also guck mal, die Bollywood-Filme werden bei uns gar nicht gespielt.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, auch mit Absicht, sonst würde es ja einen europäischen Verleih dafür geben.
Genau, der Bollywood-Ding war jetzt auch ein extremes Beispiel.
Ich meine nur so als Beispiel, weil es ist ja schon so, also wenn du den Film in Cannes im Hauptwettbewerb zeigst, dann bist du ja schon dabei, dass du den international vermarkten
willst. Absolut. Ja. Aber ich glaube, das ist halt aber auch so der Longshot. So, ey, wir geben dem weltweiten Publikum jetzt halt mal was sie noch nicht kennen und riskieren natürlich, die wussten das ja, die sind ja nicht doof, klar, die wissen, dass das Leute auch so, hä, was ist denn das jetzt, warum wird da jetzt gesungen und wie wird hier gesungen? Ja. Und auch so eine, eben, manchmal hat es auch so Telenovela-Charakter, aus unserer europäischen Sicht halt, so dieses, warum ist das so krass, so inszeniert, so übertrieben und die Musical-Nummer ist jetzt irgendwie so ganz surreal, so sehr expressionistisch, also hat nichts mehr mit der natürlichen Handlung des Films zu tun, solche Sachen. Aber ich meinte nur, dass ich es nicht ganz verstehen kann, wie jetzt irgendwie ein erfahrener Filmkritiker oder Filmkritikerin den Film so ein bisschen als lächerlich abtut und dabei eben absolut nicht reflektiert, dass es vielleicht auch so ein bisschen um Sehgewohnheiten geht und die Machart dieses Films einfach geil ist. Also die Regie ist so beeindruckend. Alle SchauspielerInnen funktionieren für mich super. Die Musik, klar, das ist natürlich jetzt absolute Geschmackssache. Da ist jetzt schwierig, irgendwas drüber zu sagen. Ich fand's geil. Ich fand, es gab auch 2-3 Nummern, wo ich mir dachte, yo, das hat mich jetzt gerade nicht so krass abgeholt, wo ich dachte, ja, aber das habe ich in jedem Musical, wo ich mir denke, die Nummer hätte es für mich jetzt nicht gebraucht. Für mich ist es oft so es gibt natürlich so den einen Love-Song, wo halt 2 Charaktere so über ihre Verliebtheit singen, den fand ich sehr schmierig, hätte ich nicht gebraucht. Dafür gab es eine andere Nummer, wo ich mir vielleicht auch denke, dass da manche mit den Augen rollen, wo ich dachte, boah, ist das gerade geil. Und natürlich auch unterschiedliche musikalische Genres werden da so ein bisschen reingebracht. Einmal auch Rap, ich finde es super kreativ, wie sie es reingebracht haben. Und ich muss einfach sagen, es ist so schwer, über diesen Film zu sprechen. Also ich glaube, seit wir diesen Podcast machen, gab es ja keinen Film, bei dem es so kontrovers ist, das jetzt zu empfehlen. Mhm. Weil ich denke mir ich fand es halt geil. Mich hat es abgeholt, mich hat es total unterhalten. Nicht vollständig überzeugt, das ist ein Unterschied. Aber ich habe mich absolut unterhalten gefühlt. Ich war reingezogen in diese Experience. Aber klar, neben mir, 2 Reihen neben mir, hat halt auch einer mit den Augen gerollt. Und ich verstehe auch, wann er mit den Augen gerollt hat.
Aber ich finde auch, dass halt schon, dass eine silberne Palme vergeben wird für bestes Schauspiel für alle 3 Darstellerinnen, das ist ja schon allein schon ein Merkmal, den Film auf jeden Fall zu sehen.
Super krass.
Also ich finde jetzt auch, dass man nur, weil jemand sagt, okay, es ist halt ein Musical, finde ich es auch immer schwierig, einem Film keine Chance zu geben.
Ja.
Stell dir mal vor, also tut mir leid, aber Everything Everywhere All at Once ist das beste Beispiel.
Ja.
Wie, also ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wie dieser Film gepitcht wurde. Das kannst du niemandem erzählen. Weißt du, was ich meine?
Voll.
Und dann muss man diesen Mut haben, diese Filme einfach zu gucken. Und vielleicht wird man ja auch komplett abgeholt, weil Musical ist nicht Musical und gerade in so einem Genre-Mix, Alter, schau's dir einfach an. Vor allem, da gibt's noch andere Sachen, die sich auf Streaming-Plattformen reingezogen werden, wo du denkst, was? Also jetzt gerade Platz 1, ein Film über eine Frau verliebt sich in einen sexy Schneemann, der lebendig wird.
Ja.
Also wenn du dir diese Scheiß reinziehen kannst.
Ja, yeah, genau. Es ist nicht so abstrus.
Ja, das ist doch verrückt, oder?
Ja, voll. Also ich würde auf jeden Fall sagen, für jemanden, der halt einfach letztendlich ein Kinofan ist und Fan ist von Filmen, die ja auch mal weiter rausgehen. Und also letztendlich ist mein großes Stichwort halt wieder Innovation.
Ja, oder
und
da muss ich halt, experimentieren.
Genau, oder experimentieren. Ja. Und da muss ich sagen, dass Regisseur Jacques Audiard, also es ist ein französischer Film, basically, obwohl es um spanische, also es wird hauptsächlich Spanisch gesprochen im Film und manchmal Englisch. Und die Geschichte spielt ja hauptsächlich in Mexiko. Halt
von Frankreich produziert.
Genau, aus Frankreich produziert, französischer Regisseur. Und da muss ich auch sagen, ich würde mich schon arg freuen, wenn jetzt zum Beispiel, kommen wir wieder zu den Oscars, wenn die das wertschätzen würden, weil was das für eine Regieleistung ist, diese krassen Filme, weil es sind ja irgendwie mehrere Filme in einem. Ja. Also du hast ein Gangsterdrama, Beziehungsschnulze und Musical und bla bla bla, alles in einem und es muss so krass.
Dort Regie zu führen. Ne?
Das war wild. Mhm. Also ich denke mir so, was für eine Arbeit, das alles so richtig gut einzufangen. Und dann muss ich wirklich eine Riesenlanze brechen für Zoe Saldana.
Ja, die hat schon lange verdient, muss man sagen.
Die es schon lange verdient hat, die ja wirklich, also was die für einen Lebenslauf hat. Manchmal vergisst man das ja auch. Die war ja auch so in Avatar spielt sie mit, dann in diesen Guardians of the Galaxy Sachen, so richtig hoch.
Und sie spielt da wirklich auch die Rollen, die gut sind.
Genau, also, sie spielt dort immer die Rollen, die gut sind.
Neytiri bei Avatar ist sie immer der Lichtblick in den Filmen. Das ist der Hammer, weil sie halt einfach stark ist. Und das mit Motion-Tracking.
Ja.
Also, dass man sie ja gar nicht sieht. Sie verleiht ja nur das Gesicht und den Körper, aber es ist ja schon was anderes, wenn die Mimik nochmal übersetzt wird. Und als Gamora bei den Marvel-Filmen ist sie auch nicht schlecht. Sie hat auch eine der tragischen Rollen und das ist halt, liegt ihr natürlich auch zugute, ne?
Ja.
Und das, finde ich, transportiert sie gut.
Und die zeigt halt schon lange, dass sie so riesen Blockbuster machen kann und die aufwerten kann. Und wenn sie halt mal in kleineren Sachen ist, dann ist es auch immer richtig stark.
Aber ich habe das Gefühl, dass Emilia Perez auch eher eigentlich ein Blockbuster sein könnte. Findest du nicht?
Theoretisch, ja. Aber halt eben auch nicht, weil er dafür einfach viel zu kontrovers
rezipiert wird. Ja, viel zu kontrovers ist. Aber ich hätte es mir, also so vom Konzept her, finde ich es eigentlich, auch wie er beworben ist.
So ja, ist schon Big Poster Marketing. Die
und sowas, das ist Big Marketing und es gibt schon so ein bisschen auf so einen Blockbuster-Vibe.
Ja, aber auf jeden Fall, Zoe Saldana, das, was ich ja gerade bei der Regie schon gesagt habe, wie die diese unterschiedlichen Facetten spielt und sie macht es so stark, dass sie halt in den dramatischen Momenten des Films, wo es eher eben diesen Gangster-Flair hat oder wo es um irgendwelche, ja, sozusagen Ermittlungen oder halt auch einfach Thriller-Elemente geht, ist sie einfach Badass und es macht so Bock, das anzugucken. Mhm. Dann ist sie in diesen weichen Momenten so verletzlich und dann haut sie plötzlich eine Musical-Nummer raus, wo ich mir denke, leck mich am Arsch, das ist so eine Range, die sie da abspielt.
Ja, super.
Und bei ihr fände ich es jetzt besonders schade, wenn man es so abtut, als ja, okay, der Film ist irgendwie so ein weirder Fiebertraum. Sie spielt so gut und das wär ein toller Call, sie zu nominieren. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie tatsächlich am Ende den Oscar gewinnt, weil wir haben jetzt ja eben schon drüber geredet, dass das weibliche Feld unglaublich stark ist dieses Jahr oder wahrscheinlich stark werden wird. Aber ich fände es so toll.
Da trägt sie ja nur zu bei.
Sie trägt also absolut ja dazu super, bei. Ne? Und es ist so geil. Und sie hätte es sowieso auch wieder mit dem so ein Oscar, eine Oscar-Nominierung auch der Sammlung wegen.
Ja, ich glaube, sie hat auch noch keine Nominierung.
Nee, sie hat noch nie eine gekriegt. Und ich fände es so stark, wenn sie dafür eine bekommt. Ich fand es oberkrass. Und ja, generell auch zum Beispiel Selena Gomez, da muss ich so eine persönliche Meinung teilen. Ich fand Selena Gomez jetzt noch nie so krass als Schauspielerin in dramatischen Rollen.
Irgendwie hat sie die Serie, wo sie mitgespielt hat? Only Murders in the Building?
Da fände ich sie schon ganz gut.
Ja.
Aber da finde ich sie ehrlich gesagt jetzt nicht das stärkste Cast-Mitglied.
Ja.
Und hier hat sie mich total abgeholt. Total. Also wenn das der erste Film gewesen wäre, den ich von ihr gesehen habe, wäre ich so, wer ist das denn? Die ist ja der Wahnsinn. Also auch da könnte ich mir vorstellen als Nebendarstellerin. Und dann natürlich Carla Sofia Gascón, die eben erst den Drogenboss als Mann spielt und dann eben die Transfrau. Und wie da diese zwei Seiten beleuchtet werden von, ich war in meinem vorigen Leben sozusagen dieser krasse Gangster-Kriminelle und habe so viel Leid gebracht und jetzt bin ich die Frau, die versucht das auch wieder ein bisschen aufzuräumen und dann natürlich pitcht der Film da ja auch dieses philosophische Ding von, ja okay, wir leben in einer Welt, in der Gewalt meistens von Männern ausgeht und da zeichnet der natürlich schon manchmal das harte Bild, die Männer haben hier die Scheiße angerichtet und jetzt versuchen ein paar starke Frauen hier das irgendwie wieder halbwegs ins Gleichgewicht zu rücken und das auf eine Person konzentriert ist super. So fucking clever. Aber
findest du, dass das mit der Anwältin Sinn ergibt? Für den mächtigsten Mafia-Boss oder Drogenboss Mexikos, dass er eine Anwältin wählt als jemand, der das vertuschen muss?
Ja, da will ich ehrlich gesagt nicht zu viel verraten jetzt für die Leute, die den Film gucken, weil ich hatte schon das Gefühl, dass der Film da immer wieder auch so ein bisschen, er lässt es mysteriös, so mysteriös, wie es nun mal auch ist. Also,
weil wenn es halt jemanden gibt, der sich gut untertauchen kann, sind es natürlich kriminelle Bosse, ne?
Ja, genau, und er ist ja der allerkrasseste schon.
Ja.
Und er wählt eben diese Taktik, oder später sie, und das, ja, da will ich nicht verraten, wie sich diese Dynamik entwickelt zwischen ihm, der Anwältin und ihr.
Ja.
Aber ich finde es geil gelöst und ich finde, das macht der Film generell eben bei so vielen Sachen. Für mich hat er genau die richtige Dosis gewählt zwischen wie viel erkläre ich dem Publikum und wie viel lasse ich eben einfach stehen und lasse das jetzt so ein bisschen zur Interpretation werden. Oh, und einen Teil habe ich völlig unterschlagen. Ein riesiges Thema in diesem Film ist Vergebung.
Okay.
Vergebung und Gerechtigkeit, wann hat jemand Buße getan, wann ist es okay, jemandem zu verzeihen,
ja, logisch, also
oder nicht, sich selber,
so nachvollziehen, ne,
also dies, so dieser Themenkomplex, Vergebung, Selbstliebe und so weiter, mega krass. Der hat mich so abgeholt. Klar, das ist natürlich jetzt so ein, das ist schon so ein Teil im, in der Interpretation. Kann natürlich jemand anders gar nicht so gesehen haben. Hat für mich total funktioniert und das war, glaube ich, das, was es für mich ausgemacht hat. Am Ende, um das abzurunden, hat mir ein bisschen was gefehlt, dass der Film zielstrebiger hätte sein können, weil er macht dann schon viele Fässer auf und er will so viel und ich gönn's ihm auch.
Ja.
Also ich glaube, die haben irgendwann gemerkt, boah, wir können hier so viel reinpacken, weißt du?
Ja.
Und für mich war es dann vielleicht doch eine Baustelle zu viel.
Zu viel, okay.
Und es hätte mir gereicht, wenn sich auf diese anderen Schauplätze mehr fokussiert hätte, weil die ja schon so spannend sind.
Wie viele Sterne hast du gegeben?
4. Also ich habe
4 von 5.
Genau, und ich habe gesagt, es ist für mich so eine 77 von 100 irgendwie.
Okay.
Glaube ich. Und genau, also was mir gefehlt hat, war so die absolute Zielstrebigkeit und sagen, das ist jetzt die Story, die wir erzählen. Aber das
ist halt auch schwierig, ne? Wenn du so viel hast,
klar,
dass dann den roten Faden am Ende wieder zu münzen, ist natürlich auch schwierig.
Ja, voll. Aber alles in allem sehenswert. Punkt. Okay. Also für mich absolut sehenswert. Er wird nicht allen Menschen gefallen, muss er auch nicht. Aber wenn ihr so ein bisschen Bock habt auf das, was ich da gerade erzählt habe, dann guckt den euch an und das ist super spannend. Ich glaube, das ist ein Film, über den man dann auch wunderbar mit seinen Friends diskutieren und fachsimpeln kann, wie man das wahrgenommen hat. Und der bietet so, so, so viel. Und ich finde es schade, wenn man den irgendwie abtut, als ja, der ist zu abstrus oder der macht irgendwie, der ist komisch. Ja. Irgendwie so, ja, es ist innovativ, das hat noch niemand gemacht. Und das Geile ist, der muss sich auch mit niemandem messen, sondern es ist einfach eine krasse, einzigartige Film-Experience und mich hat es absolut abgeholt. Ich bin wirklich, wirklich sehr froh, dass ich das gesehen habe.
Ja, super. Ich habe eine Zuschrift bekommen, Domi, ob wir irgendwann mal über Hood-Movies reden können.
Oh.
Hast du da was gesehen? Also Vorschlag war Truppers der Elite, City of God oder La N. Hast du da Erfahrung?
Ja, ich überlege jetzt halt gerade so, was zählt denn da alles rein? Also ich bin gerade so ein bisschen, ne, so wie wenn du ganz schnell sagst dein Lieblingsfilm. Ich bin so ein bisschen gerade, ich blanke gerade so ein bisschen, obwohl...
Hast du La N gesehen?
Nee, leider nicht.
Okay, es gibt auch noch Do the Right Thing.
Ah, Do the Right Thing, ja, auch nicht. Vielleicht haben wir auch ein Genre gefunden, wo ich echt noch ganz schön was nachzuholen habe.
Das fand ich ganz interessant, weil ich bin da sehr, ich finde das sehr interessant und ich denke da... Könnte man vielleicht mal nächste Folge mal kurz drüber reden, wenn du willst.
Meinst du, Training Day zählt als Hood-Movie?
Ja, definitiv, würde ich sagen.
Weil fände ich sehr spannend, darüber mal zu reden, weil der hat mich nachhaltig auf jeden Fall beeindruckt.
Da gibt es noch eine französische Version, der kam vor ein paar Jahren raus, der ist auch auf Mubi. Les Miserables heißt er, da geht es um die Aufstände in Paris mit den Gelbwesten teilweise, aber auch um die Aufstände von Jugendlichen, die Polizeigewalt erfahren haben. Und da gibt es auch... um einen Mann, der das erste Mal in die Polizei kommt sozusagen und in den Banlieues mitarbeitet und erfährt, wie die Polizei oft in diesen, ja, Banlieues sind es, ja, wie so Art Ghettos oder Hoods mit den Leuten umgeht.
Natürlich nicht zu verwechseln mit dem Musicalfilm Les Miserables, falls da gerade jemand
aber es verwirrt ist war. Natürlich daran angelehnt, die Elenden.
Ja, ja.
Und der Name kommt daher, dass das Banlieue im Film genau dort spielt, wo Victor Hugo auf der Schule war.
Ah.
Dort ist die Victor Hugo Schule sozusagen.
Okay.
Im 9-3.
Okay. Ja, können wir gerne mal machen. Ein bisschen Hood-Movie.
Ja, finde ich mal interessant.
Ich kann mich da auch noch weiterbilden.
Als Hausaufgabe auf, dass du vielleicht mal La N schaust.
Ja, das wollte ich, der steht schon ewig auf meiner Liste und der ist auch so einer, der dann immer ganz knapp am Ende rausfliegt, weil es irgendwie dann noch einen Film gibt, den ich gerade dringender sehen will. Das ist schade. Das
ist in meinen Top 4.
Ja, ist auch so ein Film, weißt du, es gibt so Filme, die hast du noch nicht gesehen und du weißt genau, dass du die geil finden wirst.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich bin mir einfach komplett sicher. Ich bin mir so sicher, dass ich nicht sagen würde, oh, fand ich jetzt nicht so toll.
Das ist wirklich großartig.
Ja. Ah, lass uns noch über eine kleine Sache sprechen, die ich interessant fand die letzten Tage. Und zwar hat eine Person, die bei uns im Kino eine sehr wichtige Rolle hat, mit mir in einem Gespräch mal gesagt, da ging es auch um Emilia Perez, weil ich ihn gefragt habe, wie er den Film denn fand, weil ja eben die Reviews so gemischt sind. Und hat er gesagt, er fand ihn großartig und innovativ und bla bla bla, so wie ich es jetzt eigentlich auch gesagt habe. Und dann meinte ich zu ihm, ja, wie er das denn sieht, weil so viele den Film ja auch eben dann scheiße finden oder nichts mit ihm anfangen können. Und dann hat er gesagt, ja, er lief ja auch bei uns in der Sneak und auch da war es ja so, dass...
Er hat 2,53, glaube ich, bekommen.
Genau, viele Leute haben gesagt, geil, eins. Und dann haben aber auch wirklich Leute so gesagt, so, boah, ich kann überhaupt
ist nichts. Gar nichts, ja.
Und dann hat er die Behauptung aufgestellt, dass das Freiburger junge Publikum, also er hat es auf Freiburg spezialisiert, aber vielleicht auch, dass das junge Publikum konservativ Filme guckt. Was ja eine spannende Aussage ist, weil konservativ ist ja nie das, was du mit den jungen Leuten assoziierst, grundsätzlich, sondern eigentlich ist es in deinem Kopf ja eher umgekehrt, aber ich finde die Aussage so spannend, dass er sagt, er hat das Gefühl, die jungen Leute im Kino lassen sich jetzt weniger hooken von so sehr innovativem, neuem Stuff, sondern sind dann oft erschreckend altmodisch und sind dann so, ja, weiß ich jetzt nicht, was das soll. Oder sind immer so ein bisschen eben so Generation Netflix, so, hey, was ist das jetzt?
Aber ich glaube, das hat auch wieder mit Sehgewohnheiten zu tun, dass du gerade, wenn du jung bist, noch nicht so viel gesehen hast, meistens. Also ich würde sagen, die Mehrheit hat noch nicht so viel gesehen und was halt dann auch in Richtung experimentellere Filme oder innovative Filme geht, dass du dafür vielleicht nicht so offen bist. Mhm. Und dass du dann, wenn du vielleicht wirklich viel gesehen hast, mehr damit anfangen kannst, wenn auch mal ein Genre-Mix auf dich zukommt, den, der jetzt vielleicht nicht so passt, aber du das Filmische dann vielleicht siehst.
Also du meinst, es hat im Prinzip sehr logische Gründe, dass je mehr man gesehen hat, desto offener ist man natürlich für alles Mögliche, weil man schon so viele besondere Sachen gesehen hat.
Genau, und die Erfahrung ist natürlich auch ans Alter gekoppelt in der Hinsicht. Es gibt natürlich immer diese ein, zwei Leute, die mit 18 schon alles gesehen haben, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, voll. Also dass junge Leute einfach zu sehr noch in ihren jugendlichen Sehgewohnheiten stecken und deswegen gar nicht unbedingt so offen dafür sein können, dass es jetzt was ganz krass Experimentelles ist. Außer natürlich die Leute, die halt einfach grundsätzlich sagen, boah, ich stehe auf experimentellen Shit. So. Aber ja, ja. Ich fand es einfach trotzdem eine wahnsinnig spannende Aussage, weil es ja im ersten Moment denkst du dir so, hä, was, warum? Warum sollen jetzt die jungen Leute besonders konservativ sein? Und plötzlich kommt dir diese logische Erklärung. Und dann musste ich ihm, also ja, ich weiß, ich habe ihm jetzt nicht absolut recht gegeben, aber ich war so, ja, okay, wenn er das so sieht und er beobachtet die Situation schon sehr lange, dann finde ich das eine spannende Expertise.
Ja, sicher.
Ja. Thomas, was haben wir die nächsten Wochen?
Ja, jetzt kommt endlich am Donnerstag, dem 5. Dezember, mein großer Favorit dieses Jahr, The Outrun. Mhm. Unbedingt alle schauen.
Der Thomas-Hype-Train ist ordentlich in Fahrt.
Ja, wir müssen unbedingt dann in Diskussion treten, weil der ist großartig. Und nicht richtig arg. Saoirse Ronan mit ihrer Paraderolle, würde ich sagen. Mhm. Und so wie du letzte Woche empfohlen hast, von
Robert Zemeckis.
Here. Da habe ich jetzt auch den Trailer gesehen. Ich bin gespannt.
Und wie fandest du den Trailer?
Ich fand ihn richtig gut. Also es ist halt sehr interessant, weil jetzt ich ein Bild dafür bekommen habe, was du davor schon gesagt hast. Mhm. Es hat so ein bisschen Witz, aber ich glaube, der wird auch ziemlich emotional werden.
Ja, voll. Ich glaube, der wird am Ende.
Weißt schon. Du, wann der Freud startet?
Boah, ein später bisschen später erst? Auf jeden Fall. Okay. Ich glaube noch nicht am 5. jetzt.
Ich habe noch einen kleinen Geheimtipp für die Zukunft jetzt, was in bald kommt. Sing Sing. A24 Production mit Colman Domingo in der Hauptrolle. Es geht um das Gefängnis Sing Sing in New York. Hochsicherheitsgefängnis. Und dort gibt es eine Theatergruppe für Häftlinge, damit die Resozialisierung erfahren sozusagen. Das heißt, eine selbstorganisierte Theatergruppe. Häftlinge übernehmen die Regie, aber auch die Schauspieler sind von Häftlingen. Und sie setzen dann immer zweimal im Jahr, glaube ich, ein Theaterprojekt um. Und es basiert auf einer wahren Begebenheit. Und alle Darsteller, außer Colman Domingo, sind die echte Theatergruppe von damals.
Ach was.
Und den habe ich in England schon gesehen, im Herbst. Und der ist der Hammer. Und Colman Domingo ist einer von den Charakteren, der mit auf diese Oscar-Liste kommt.
Ah,
das
ja.
sage ich dir.
Da haben wir noch unsere männlichen
Oscar-Werte. Weil der ist großartig. Der Soundtrack ist großartig. Der Original-Song ist großartig. Mhm. Sing Sing ist einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Der hat von mir eine 5 bekommen, glaube ich. 5 von 5. Der geht so verdammt unter die Haut, weil es da um Themen geht, wie diese Verletzlichkeit und sowas. Und dass gerade in so einem männerdominierten Bereich wie dem Gefängnis oft Verletzlichkeit oder auch Trauer und sowas gar keinen Platz hat, sondern man muss immer diese Stärke beweisen.
Ja.
Damit geht der brutal gut um. Ist ein Hammer-Drehbuch. Und ich glaube, der wird dich vor allem auch richtig umhauen.
Okay, krass.
Und das ist wirklich ein Geheimtipp. Ich hoffe, dass der jetzt bald startet. Ich schätze mal eher im Frühjahr nächsten Jahres.
Okay.
Weil der hat jetzt noch keinen Starttermin, aber A24 Production mal wieder.
Ja, Wahnsinn. Also das klingt tatsächlich nach einem Film für mich. Ich bin direkt gehypt von sowas. Und ja, da habt ihr die Empfehlungen für die nächste Woche. Wir werden auf jeden Fall über die Outrun sprechen, weil das ist der absolute Hype seit Wochen, wenn man mit dir abhängt. Und hier würde mich auch sehr interessieren, schauen wir mal, was noch so auf uns zukommt. Es wird auf jeden Fall ein geiles Jahresende, was Kino angeht. Wir werden bestimmt auch noch zum Ende des Jahres dann eine Folge machen, wo wir einfach über unsere liebsten Filme des Jahres sprechen, wenn du jetzt schon sagst, dass das einer der besten war dieses Jahr.
Ja.
Da hätte ich Bock drauf. Vielleicht machen wir so eine gemeinsame Top 5, können uns irgendwie so arrangieren.
Ja.
Das wäre vielleicht ganz cool. Schauen wir mal. Und na, Weihnachtsfilme, komm, jetzt darfst du einmal wieder wie jede Woche sagen, was auch bald startet. Dein Lieblingsfilm, den ich noch nicht gesehen habe.
Ah ja, aber Paddington in Peru, der startet erst im Januar.
Echt, startet im Januar?
Oh, das ist
Januar.
Ja schade. Der wurde leider verschoben.
Oh, das ist wieder so wie so ein The Holdovers-Moment, der eigentlich zu Weihnachten hätte rauskommen sollen. Und
ja, aber Paddington in Peru ist, glaube ich, nicht der Weihnachtsfilm.
Nee, aber Paddington allgemein ist doch irgendwie Weihnachtsstimmung, oder?
Du hast doch gar keinen Plan, du hast doch nicht gesehen.
Ja, aber du erzählst es mir jede Woche.
Ja, dann musst du es mal gucken, damit wir irgendwann die Woche haben. Das ist ja dein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr, dass du einfach ankommst und sagst, Thomas, ich habe The Paddington gesehen.
Aber im Sinne dieses Podcasts müsste ich jetzt eigentlich ewig dabei bleiben, ihn nicht zu gucken, dass wir in jeder Folge darüber reden können, dass ich Paddington.
Irgendwann machen wir so wie bei Clockwork Orange, dass ich dich so auf so einen Stuhl fessel mit so, mit so diesen Augen offen und dann musst du es dir auf Dauerschleife angucken, bis du sagst, ja.
Ja, nee, ich habe actually Bock drauf. Du hast auch angeboten, dass wir den zusammen gucken, den zweiten.
Ja, können wir das ja gerne machen.
Da habe ich richtig Lust drauf.
Dann gucken wir mal.
Alles klar.
Und bis dahin?
Würde ich sagen, Thomas,
bis bald
im Kino.